Ihr Lieben, heute geht's um das Thema Strebe nach dem, was sinnvoll ist. Und wenn nicht an einem Tag wie diesen toten Sonntag, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken. Heute ist Totensonntag ein nachdenklicher Tag, ein Tag, den viele Menschen in der Kirche verbringen, weil die Namen derjenigen verlesen werden, die in diesem Jahr gestorben sind. Und man möchte sich an diese Menschen erinnern, damit ihr Leben nicht in Vergessenheit gerät. Ein Tag, an dem man mehr, vielleicht mehr als an anderen Tagen nachdenkt. Lohnt es sich, überhaupt nach irgendetwas zu streben? Lohnt es sich, nach Höherem zu streben? Ist es sinnvoll, dass in einer Welt wie dieser noch Kinder hineingeboren werden? Oder ist nicht das Einzige, was wir gegen Leid, Krankheit, Tod und das Böse entgegenzusetzen haben, das, dass wir im Grunde genommen nur noch dem Vergnügen nachjagen, dass wir uns von unseren Trieben leiten lassen, dass wir im Hier und Jetzt leben, dass wir nur das tun, was uns irgendwie einen Nutzen bringt, dass wir lügen, betrügen, täuschen und manipulieren, uns allerdings dabei nicht erwischen lassen? In einem sinnleeren Universum, was könnte es da ausmachen, so zu leben und nach nichts zu streben als dem eigenen Vorteil? Ich weiß nicht, ob du das wusstest, du gehörst zu einer der verwöhntesten Generationen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das hat Auswirkungen, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Der Glaube muss, wenn man denn glaubt, Spaß machen, die Predigt muss cool sein, der Lobpreis emotional berührend und die Atmosphäre, wie junge Leute so schön sagen, krass und chillig. Aber das Leben ist kurz und endlich und wir haben nur das eine. Ein anderes haben wir nicht. Und wer weiß, dass das Leben kurz und endlich ist, der strebt danach, sinnvoll zu leben. Die Philosophen damals, die haben drei Dinge besonders hervorgehoben. Sie haben gesagt, der Mensch findet drei Dinge vor, die er nicht selbst gemacht hat. Das ist das Gute, das Wahre und das Schöne. Und diese drei Bereiche sind in der Zeit, in der wir jetzt leben, heute leben, sehr kompliziert geworden. Weil, was ist denn das Gute? Heute hören wir oft, naja, das, was für dich gut ist, ist für mich nicht gut. Also wenn es für dich gut ist, in die FEG Korbach zu gehen, also für mich nicht. Und das Wahre, was ist das Wahre? Der eine sagt, du, das ist okay für dich, wenn du an Jesus glaubst. Ich glaube an die fünf Regeln des Buddhismus. Und es gibt nicht mehr das eine Wahre im Gespräch mit anderen. Und auch bei dem Schönen ist es sehr schwierig. Ich glaube, wir Menschen haben alle eine Sehnsucht nach Schönheit in uns. Und wenn wir solche Lieder singen, dass Gott Majestät ist und dass er erhaben ist, dann sollte auch in unserem Gemeindehaus zum Ausdruck kommen, dass er wirklich schön ist. Aber Schönheit ist heute auch ein sehr kontroverser Begriff. Wer ist wirklich schön? Bin ich schön oder muss ich mich vielleicht doch operieren lassen? Und in dem Ganzen ist die Frage bedeutsam, was ist denn eigentlich sinnvoll? Gibt es das überhaupt? Und um das zu verstehen, lass uns einfach mal die Gegenfrage stellen, was ist eigentlich sinnlos? Was ist das Gegenteil von sinnvoll? Was ist sinnlos? Wisst ihr, dumme Sendungen im Fernsehen, finde ich, sind total sinnlos. Ich bin froh, dass wir noch keinen Fernseher haben und dass wir gar nicht in diese Versuchung kommen, so manche Dinge zu schauen, die total sinnlos sind. Ich finde, Unfreundlichkeit ist total sinnlos. Also sagt mir mal einen positiven Grund für Unfreundlichkeit. Oder als Single ein SUV zu fahren, ist das sinnvoll? Neulich habe ich gelesen, dass die Deutschen 223 Minuten Fernsehen schauen. Übrigens die Senioren über 300, aber euch allen sei es gegönnt. Aber wie viel Zeit verbringen wir vor dem Fernsehen? Und sicherlich ist nicht alles sinnvoll. Ist es immer sinnvoll, nach viel Geld und Karriere zu streben, wo doch jeder von uns weiß, dass sich auch durch Geld nicht alle Probleme in Luft auflösen? Ist es sinnvoll, sich für eine Woche Kurzurlaub in Dubai zu entscheiden, das Konto zu überziehen und dann am Sonntag um Mitternacht wieder in Frankfurt zu landen und um dann mit einer posttraumatischen Urlaubsdepression morgens um 8 Uhr wieder im Büro zu sitzen? Ist das sinnvoll? Es gibt so viele sinnlose Dinge im Leben, mit denen wir uns vielleicht auch manchmal beschäftigen, und es gibt Dinge, die sind einfach falsch. Es gibt so viele Dinge im Leben, die sind einfach falsch, was wiederum dafür spricht, darüber nachzudenken, ob es nicht doch etwas Gutes gibt. Weil wir alle empfinden, es gibt Dinge, die sind falsch und die sind so sehr falsch, dass sie eigentlich durch nichts zu entschuldigen sind. Wisst ihr, damals in Auschwitz, in einem der vielen Konzentrationslager, hatten die Wärter viele sehr heimtückische Tricks auf Lager, um Gefangene zu quälen. Und ein heimtückischer Trick war der, dass man einen 100 Pfund schweren nassen Salzsack an die eine Ecke des Lagers stellte und dann Gefangene nahm und sagte, schlepp diesen Sack von dem einen Ende bis zum anderen und wieder zurück und immer hin und her. Nur aus dem einen sinnlosen Grund, den anderen zu quälen. Der Prediger im Alten Testament schreibt: Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe, gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Und der Prediger schreibt im Grunde genommen sehr kurz und knapp, hey, es gibt Sinnlosigkeit auf dieser Welt. Nicht alles ist sinnvoll und man weiß auch manchmal gar nicht, warum das so ist. Und die positive Seite, das ist die, das kann einem auch eine gewisse Gelassenheit geben. Wisst ihr, ich freue mich schon auf den heutigen Abend, weil ich werde um spätestens 21 Uhr auf dem Sofa liegen. Und das ist vielleicht manchmal sehr sinnlos, aber ich werde es heute Abend genießen, um 21 Uhr nichts mehr zu tun und einfach nur auf diesem Sofa zu liegen. Die negative Seite von Sinnlosigkeit ist, wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du auch auf eine ganz bestimmte Art von Sinnlosigkeit? Wenn der eine beispielsweise fett gesegnet wird und er noch sagt, dass er Atheist sei und du bist fromm und du mühst dich ab, aber für dich läuft es im Augenblick überhaupt nicht gut in deinem Leben. Und du fühlst dich alles andere als gesegnet. Warum bekommt der eine so viel Gnade und der andere nicht? Warum stirbt der eine mit 35 und der andere mit 80, der gerne gehen möchte? Lebt noch. Ich habe seit einer Woche einen Pickel auf der Nase, habe ihn heute versucht, etwas wegzukosmetisieren. Und ich frage mich seit ein paar Tagen, warum gerade ich, warum habe ich einen Pickel auf der Nase? Wisst ihr, es gibt viele Dinge im Leben, die verstehen wir nicht, und es gibt viele Dinge im Leben, die scheinen absolut sinnlos. Warum musste er oder sie sterben? Was ist unsere Reaktion auf Sinnlosigkeit? Du kannst dich mit deinem Leben, mit sinnlosen Aktivitäten beschäftigen oder du kannst auch sinnlose Fragen stellen. Die entscheidende Frage ist, was bewirkt das in mir? Wisst ihr, meine Frau und ich, wir haben so ein Ritual, dazu kommen wir leider nicht immer, aber manchmal ist dann doch die Zeit da, Sonntagabend. Wir überlegen, wir schauen entweder Tatort oder einen richtig schönen Film. Wir haben keinen Fernseher, wir nehmen den Laptop. Und dann passiert es schon mal, dass ich einen Vorschlag mache, wollen wir nicht den Film schauen? Und meine Frau sagt, nee, also den Film habe ich schon gesehen, den finde ich auch gar nicht so gut. Und dann geht das so hin und her und 2,5 Stunden später, kennt ihr das? 10:30, wir haben immer noch keinen Film. Und der emotionale Missgunstlevel ist so leicht gestiegen. Und beide sind so richtig ärgerlich und wütend, weil jetzt hat man den ganzen Abend sinnlos vergeudet und hat noch nicht einmal das Ziel erreicht, einen Film zu finden. Und das Allerschlimmste, man hat noch nicht einmal Zeit gehabt, sich zu entspannen. Und das ist, vielleicht kennt ihr das auch, sehr frustrierend. Und ich sage euch eins, Sinnlosigkeit ist sehr gefährlich. Ich möchte mit euch einen kleinen Blick werfen in eine biblische Geschichte, die die meisten von euch kennen. Die ersten Menschen, Kain und Abel. Und Kain ist jemand, der etwas investiert in seinem Leben. Er opfert sich auf, könnte man fast sagen, für nichts. Es ist sinnlos, es ist wertlos. Kain und Abel sind im Grunde genommen die ersten Menschen, da ihre Eltern von Gott geschaffen wurden. Kain und Abel leben nicht in Eden, sie existieren in unserer Geschichte. Sie sind ein Teil von uns. Und sie erleben das Leben als mühsam. Sie müssen arbeiten, sie erleben Anstrengungen. Insgesamt ein nicht einfaches Leben. Und es entwickelt sich bei ihnen die Vorstellung, wenn wir ein Opfer bringen, dann verbessern wir unsere Zukunft. Also als die beiden in Erscheinung treten, war es nicht ungewöhnlich, Gott ein Opfer zu bringen. Und das klingt vielleicht auch für uns sehr einleuchtend, weil immer dann, wenn du ein Opfer bringst, du die Situation in deinem Leben vielleicht verbessern kannst. Wenn ich als Vater Zeit opfer für meine Familie, dann werde ich im besten Fall die Situation in meiner Familie verbessern. Ich finde das ganz interessant, weil der hedonistische Lebensstil, also dass Menschen nur aus dem Grund heraus leben, um Spaß zu haben, schon bei den ersten Menschen, vielleicht auch nach einem Versuch, aber recht früh sich nicht wirklich durchgesetzt hat. Aber bei Kain und Abel gibt es ein paar Komplikationen. Und wir lesen in der Bibel, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Und viele stellen sich die Frage, warum ist Gott nicht glücklich über das Opfer von Kain? Was hätte sich ändern müssen, dass er es wird? Und vielleicht fängst auch du an zu spekulieren. Vielleicht war das Opfer ja von Kain von nicht so guter Qualität, obwohl es hier in dem biblischen Text nicht explizit genannt wird. Vielleicht missgönnte er es Gott auch insgeheim. Oder er war, was das Naheliegendste ist, nicht mit dem Herzen dabei. Und es ging nicht um irgendein Opfer, sondern um ein Opfer für Gott. Und der Punkt, um den es mir geht, ist der, Kain stellt fest, meine Arbeit, mein Opfer ist sinnlos gewesen. Ich habe etwas getan und habe nichts damit bewirkt. Es ist umsonst, es ist wertlos. Und wenn jemand abgelehnt wird, weil er gar kein Opfer gebracht hat, dann könnte man das ja zumindest verstehen. Aber Kain stellt sich vor, wie er für sein Opfer noch Zeit investiert hat. Auch wenn es nicht das beste Opfer war, aber ich habe etwas investiert, ich habe etwas getan und trotzdem ist es nicht gut für ihn gelaufen. Er ist gereizt, aber in seinem Innersten weiß er, dass er persönlich die Schuld an allem trägt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist seine Reaktion auf Sinnlosigkeit. Und wir lesen in der Bibel, darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Was passiert mit Kain? Sinnlosigkeit ist gefährlich. Kain verschließt sich. Kain wird bitter. Er ermordet Abel kaltblütig. Und man könnte sagen, er tötet sein Ideal. Denn Abel ist alles, was er gern gewesen wäre. Er macht es, um Rache zu nehmen. Sein Herz ist voller Bitterkeit. Und er macht es, um seine grundlegende Opposition zur Existenz kundzutun. Das ist ein blöder Planet, auf dem ich lebe. Ich werde ausgenutzt. Soll er doch zur Hölle fahren? Und die Kinder von Kain sind noch viel, viel schlimmer als er selbst. Die Frucht seines Lebens. Und das ist die schlechteste Reaktion auf Sinnlosigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Kain wendet sich dem Bösen zu und er tut es aus freien Stücken, ganz kalkuliert und in tückischer Absicht, weil er keinen Sinn sieht. Vielleicht können sich einige von euch an den Amoklauf 1999 in den USA erinnern. In Columbia, in einer Highschool, wo zwei Attentäter innerhalb von, ich glaube, einer Stunde 12 oder 14 Schüler brutal erschossen haben, einige Lehrer und sich selbst. Und einer der Attentäter, Ed Harris, der hat einen Tag zuvor Folgendes geschrieben: Es ist interessant, wenn ich meine menschliche Gestalt habe und weiß, dass ich sterbe, alles hat einen Hauch von Trivialität an sich. Und das ist vielleicht das, was Kain auch empfunden hat. Das Leben ist sinnlos, es ist wertlos, und so konnte das Böse in seinem Herzen sehr viel Raum gewinnen. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die sehr viele Parallelen aufweist zu dieser Geschichte von Kain und Abel. Und die steht im Neuen Testament. Und da geht es um Jesus in der Wüste. Jesus ist 40 Tage in der Wüste, er fastet. Und nach 40 Tagen ohne Essen bist du an einem Punkt, wo du kurz davor stehst, zu verzweifeln. Wo du kurz davor stehst, hoffnungslos zu werden und wo die düstere Sinnlosigkeit lockt. Und dann wird Jesus in diesem Moment, der eigentlich schon schlimm genug ist, dann wird Jesus noch maximal versucht, wie kein Mensch vor ihm und niemand nach ihm. Und während Kain dieser Versuchung obliegt, geht Jesus einen anderen Weg, und den schauen wir uns ganz kurz an. Der Teufel sagt zu Jesus: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Und Jesus antwortet: Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Wisst ihr, viele Menschen glauben deshalb nicht an Gott, weil sie sagen, naja, wenn es Gott gäbe, dann müsste er zunächst einmal die Hungerproblematik auf dieser Welt beseitigen. Dann alle Krankheiten und dann am Ende irgendwie noch den Tod. Und das war die Attraktion des Marxismus. Wir werden den Hunger in der Welt beseitigen. Und die Frage ist, warum tut Jesus sich hier nichts Gutes? Warum geht Jesus nicht darauf ein? Warum macht er nicht aus einem Stein Brot für sich und andere Menschen? Warum nicht? Er hat es doch wenig später getan, bei der Speisung der 5000. Aber mit einem Unterschied. Bei der Speisung der 5000 kamen viele, viele Menschen zu Jesus, weil sie ihn erleben wollten, weil sie wussten, er ist wie Gott und das, was er sagt, ist wichtiger als Nahrung. Wisst ihr, Jesus ist das lebendige Brot geworden, das wir im Abendmahl zu uns nehmen. Und Jesus ist derjenige, der sagt, auch wenn du Entbehrungen erlebst in deinem Leben, und auch wenn dein Leben gerade schwer ist, es gibt etwas, was über dem steht. Und das ist Gott. Das ist der, der dich immer noch behüten kann. Worauf will Jesus hinaus? Jesus lenkt unseren Blick weg von dem schnellen Nutzen in einer Situation und er verweist sozusagen auf Gott selbst. Und er sagt, im Grunde genommen, ich versuche das mal mit meinen eigenen Worten: Hey, wenn ihr so gastfreundlich wärt, so liebevoll, so rücksichtsvoll und so respektvoll, wie die Bibel das lehrt, dann gäbe es keinen Hunger auf dieser Welt. Und deshalb strebt Jesus hier nicht nach dem schnellen Nutzen, sondern er strebt danach, dass Gott selbst ein Teil von uns wird. Und dass wir ihn nicht als jemand betrachten, der für unser Leben nur ein Wunschautomat ist. Das Zweite, womit der Teufel ihn herausfordert: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel tritt hier auf wie ein Theologe, denn er zitiert einen Satz aus der Bibel. Und Jesus antwortet: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Warum springt Jesus nicht von diesem Tempeldach? warum zwingt er Gott nicht zu beweisen, dass er wirklich lebt und dass er ihm in dieser Situation helfen kann? Das wäre doch ein tolles Muster. Die übergöttliche Macht rettet den Held aus der Misere. Warum tut Gott, der Vater, das nicht? Wisst ihr warum? Weil das kein gutes Muster für unser Leben schaffen würde. Das ist der billigste Hollywood-Trick, dass eine übergeordnete Macht kommt und plötzlich den Held aus einer Situation herausrettet. Aber das formt nicht Eigenverantwortlichkeit. Das formt nicht Mut. Das formt nicht unseren freien Willen, den wir auch haben. Wisst ihr, Jesus ist nicht von diesem Tempeldach gesprungen, aber viele Jahre später ist Jesus aus einer viel größeren Höhe hinabgestiegen, nämlich in das Reich des Todes, als er am Kreuz starb. Und mich hat bewegt, warum hat Jesus das getan? Warum sprang er nicht einmal von diesem Tempeldach und warum war er bereit, sogar für Menschen bis in den Tod zu gehen? Bis in das tiefste Totenreich. Und ich glaube, an dieser Stelle wird eins deutlich. Jesus hatte eine besondere Beziehung zu Gott, dem Vater. Er hat ihm vertraut. Gott war für ihn nicht einfach nur ein abstraktes Gottesbild, sondern Gott war für ihn wirklich Vater. Wisst ihr, ich bin manchmal sehr überrascht davon, wie die Welt, in der wir leben, über Gott spricht. Gott ist jemand, der dies oder jenes zu tun hat und wenn er es nicht tut, dann ist er eben nicht Gott. Selbst in dem Leben von Christen spielt das häufig eine übergeordnete Rolle, was Gott für mich tun kann. Aber die Frage ist, wer ist Gott? Und was will er für mich tun, unabhängig von dem, was mir wichtig ist? Weil er weiß, was ich für mein Leben brauche. Jesus strebte sein ganzes Leben danach, diese Liebe des Vaters weiterzugeben. Und das war eine reale Liebe und eine tiefe Beziehung. Und das Letzte, der Teufel in der dritten Versuchung, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Und Jesus antwortet, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Ihm allein. Vielleicht ist das die stärkste Versuchung von allen. Jesus sieht die Königreiche der Welt vor sich liegen und es geht hier um Macht, die Möglichkeit, jeden und alles zu beherrschen, den obersten Platz in der Dominanzhierarchie zu haben, den höchsten aller sozialen Ränge, die Möglichkeit zu unbegrenzter sinnlicher Befriedigung durch Macht. Aber jeder von uns weiß, Macht hat auch immer ihre Schattenseiten. Wer Macht hat, der hat auch die Fähigkeit, Rache zu nehmen, Unterwerfung zu erzwingen und seine Gegner zu vernichten. Es gibt ein Lied, das zurzeit in den Medien sehr häufig kommt. Jeder will mächtig sein, aber keiner will menschlich sein. Und Jesus lehrt uns hier, dass über jeder scheinbaren Macht, mit der du konfrontiert bist und die dich lockt, jemand steht und das ist Gott. Und das ist sein Reich und das ist seine Gerechtigkeit. Und bei ihm steht etwas anderes auf der Tagesordnung. Es ist eine Kultur der Ehre und des Dienens. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist eine Mentalität, die alles in unserem Leben bestimmen sollte. Und deshalb sei jemand, der Dinge in Ordnung bringt in dieser Welt und vertraue darauf, dass Gott dich dennoch versorgt. Sei jemand, der nicht wegguckt, sondern mit ganzem Herzen Gott und anderen Menschen dient. Letzter Gedanke, noch einmal zurück zu Kain und Abel. Kain opferte und er merkt, es war kein würdiges Opfer. Es war umsonst, es war völlig sinnlos. Und wir alle, die wir hier sitzen, wir bringen auch so unsere Opfer. Vielleicht opferst du dich auf für irgendeinen Menschen. Vielleicht opferst du gerade deine Gesundheit auf und du trinkst zu viel und du rauchst zu viel und du weißt das. Vielleicht opferst du dich auf für Gemeinde. Du opferst dich auf für deine Frau, für deinen Ehepartner, für deine Familie, für deine Kinder. Und wenn du ehrlich bist, stellst du fest, oder diese Gedanken nagen an dir, es ist doch alles umsonst. Es reicht nicht. Es bewirkt nichts. Und ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Wie gut könnte die Zukunft im besten Falle sein, wenn man das effektivste Opfer bringen würde? Kein sinnloses Opfer, sondern ein würdiges Opfer, angemessen, ausreichend, alle Menschen in eine bessere Zukunft zu führen. Und die Bibel sagt, dass Jesus das größtmögliche Opfer für uns brachte. Ein Opfer, das Gott gnädig ansah. Ein Opfer, das Gott nicht nur ansah, sondern beschloss, die Sünden aller Welt zu vergeben, weil dieser Jesus an seinem Tod, durch seinen Tod am Kreuz, alle Sünden auf sich genommen hat, die Sünden einer ganzen Welt. Und wer dieses Opfer annimmt und wer nicht mehr nur selber opfert, wer dieses Opfer für sich annimmt und für sich zur Geltung bringt, für sich annimmt von Herzen, der wird erleben, dass nicht die Bosheit zunimmt, wie bei Kain, sondern der wird erleben, Gottes Liebe reicht, seine Vergebung reicht, seine Annahme reicht. Und das ist etwas, was dein Leben auf ein völlig neues Podest stellt. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz neue Dinge geschaffen. Er hat uns befreit vom Bösen, dass wir überhaupt erst fähig gemacht werden, nach dem Guten zu streben. Nicht mehr nur nach uns selbst, nicht mehr nur nach dem eigenen Vorteil, sondern nach dem, was für andere Menschen gut ist, was Gott möchte, was wirklich dienlich ist, was ehrbar ist und was gut ist. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, dieses größtmögliche Opfer vielleicht ganz neu oder wieder neu anzunehmen? Jesus ist das größtmögliche Opfer. Es gibt kein größeres. Und Gott sieht es gnädig an. Und er segnet dich. Und er möchte, dass du dein Leben auf der Basis dieses Opfers lebst. Mit den Gedanken, es ist vollbracht. Und ich kann Liebe weitergeben, weil alles für mich getan wurde. Ich kann vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Amen.